Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die bundeseinheitliche Notbremse zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist unter Dach und Fach und soll bereits zum Wochenende umgesetzt werden. Der Bundesrat billigte am Mittag das neue Infektionsschutzgesetz. Zuvor hatten die Ministerpräsidenten in der Länderkammer jedoch zum Teil erhebliche Kritik daran geäußert. Mit dem Gesetz zieht der Bund Kompetenzen an sich. Künftig sollen schärfere Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen bundesweit einheitlich an 7-Tage-Inzidenzen gekoppelt sein.
Obwohl die Ministerpräsidenten heute die Entscheidung treffen, ist von Anfang an deutlich, für sie ist es kein guter Tag. Die Länderchefs lassen ein Gesetz passieren, das ihnen die Hoheit über die Bekämpfung der Corona-Pandemie nimmt. Viel Ärger darüber, selbst von Mitgliedern der Regierungsparteien.
Dieses Gesetz ist ein Kompromiss. Er ist aus meiner Sicht nicht der Weisheit letzter Schluss. Und es gibt so manches, da werden wir uns sehr mühen müssen, quasi über Nacht es irgendwie so zu regeln, dass das alles noch funktioniert.
Für mein Land gelange ich zu der Kurzbewertung unnötig, aber ich füge hinzu, auch unschädlich.
Fast alle Redner äußern rechtliche Bedenken, vor allem was die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen angeht. Neben der Kritik an einzelnen Maßnahmen wird es aber immer wieder grundsätzlich. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff spricht gar von obrigkeitsstaatlichen Vorschriften.
Der heutige Tag ist für mich ein Tiefpunkt in der föderalen Kultur der Bundesrepublik Deutschland.
Den Frust darüber bekommt wenig später auch sein Parteifreund Spahn zu spüren. Haseloff erteilt ihm das Rederecht, inklusive ungewöhnlicher Stichelei.
Vielleicht etwas zum Inkrafttreten konkret zu sagen, wann wir damit rechnen müssen. Das ist ja in den nächsten Stunden alles auch umzusetzen und vielleicht noch so manche Unschärfe auszuräumen, die im Gesetz jetzt derzeit für uns nachlesbar sind.
Spahn kontert.
Zuerst einmal, wann der Bundespräsident Gesetze unterschreibt, bestimmt tatsächlich nicht die Bundesregierung.
Und er legt nach. Schon Anfang März hätten sich Bund und Länder auf einheitliche Instrumente zur Pandemiebekämpfung geeinigt, ohne anschließend einheitlich zu handeln.
Da müssen wir uns ehrlich machen, obwohl Bund und Länder dasselbe wollen, ist bei vielen der Eindruck entstanden, wir würden nicht am selben Strang ziehen.
Am frühen Nachmittag unterzeichnet der Bundespräsident das Gesetz. Von Samstag an soll die Corona-Notbremse greifen. Erste Verfassungsklagen sind allerdings schon auf dem Weg.
Die Aussicht auf Impfungen für alle rückt näher. Gesundheitsminister Spahn sagte im Bundesrat, er gehe davon aus, dass die Impfpriorisierung im Juni aufgegeben werden könne. Denn die letzte Vorranggruppe der über 60-Jährigen sei im Mai an der Reihe. Ärzte in Bayern, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin dürfen AstraZeneca nun an alle Altersgruppen verimpfen. Bedingung ist eine ausführliche Beratung. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer kündigte bei einem Besuch in Moskau an, Deutschland wolle 30 Millionen Dosen des russischen Impfstoffs Sputnik V erwerben, vorausgesetzt die Europäische Arzneimittelagentur erteile dem Vakzin eine Zulassung. Und hier die Zahlen zur Infektionslage. 29.518 neue Corona-Fälle wurden beim Robert-Koch-Institut erfasst, gut 90 mehr als vor einer Woche. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz stieg leicht auf gut 161. In Indien verschärft sich die Corona-Lage dramatisch. Das Gesundheitssystem stößt vielerorts an seine Grenzen. In den Krankenhäusern fehlen Betten und Sauerstoff. Das Land mit seinen mehr als 1,3 Milliarden Einwohnern ist weltweit mit am schwersten von der Pandemie betroffen. Die Infektionszahlen stiegen zuletzt rasant an. Heute vermeldete Indien so viele Neuinfektionen wie weltweit noch nie ein Land zuvor. Fast 315.000 innerhalb von 24 Stunden.
Sie bitten den Arzt Ravikant Singh um Hilfe für ihre Angehörigen, doch er kann ihnen nicht helfen, er muss sie abweisen. Ich kann niemanden aufnehmen. Gestern sind hier zwei Leute verstorben, verstehen Sie? 17 waren es in Taxis und in Krankenwagen. Ich will nicht, dass das ihren Angehörigen passiert. Der Arzt hat keinen Sauerstoff für seine Covid-Patienten. An allen Krankenhäusern in Neu-Delhi ist Sauerstoff Mangelware. Hier fehlen zusätzlich Beatmungsgeräte, dabei würden die dringend für die vielen schweren Fälle gebraucht. Eine kaum erforschte Doppelmutation treibt wahrscheinlich die Infektionsrate in Indien an. Diese Variante steht bei der Weltgesundheitsorganisation bisher lediglich unter Beobachtung. Das ist das erste Mal, dass wir beide Mutationen in einer einzigen Virusvariante entdeckt haben. Das hat das Potenzial, die Übertragbarkeit zu erhöhen und kann gleichzeitig die Wirksamkeit des Impfstoffs verringern. Wahlkampfveranstaltungen in 5 Bundesstaaten mit Millionen Teilnehmern haben zusätzlich zur Verbreitung des Virus beigetragen. Auch Indiens Innenminister war häufig ohne Maske zu sehen. Die Regierung hat auch die weltweit größte religiöse Veranstaltung Kumbh Mela erlaubt. Millionen nahmen im Ganges ein rituelles Bad. Massenveranstaltungen und die Doppelmutation bringen Indiens Gesundheitssystem an den Rand des Zusammenbruchs.
US-Präsident Biden hat zum Auftakt des von ihm initiierten digitalen Klimagipfels entschiedenes und schnelles Handeln zur Eindämmung der Erderwärmung angemahnt. Er forderte die wirtschaftlich stärksten Staaten auf, voranzugehen. Die Kosten des Nichtstuns würden immer höher, sagte Biden im Weißen Haus. Zugleich kündigte er an, dass die USA den Ausstoß an Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2005 halbieren wollen.
Amerika ist zurück in der Klimapolitik. Das ist die Botschaft heute aus dem Weißen Haus. US-Präsident Biden will die USA zum Vorbild machen für ehrgeizige Klimaziele. Wir müssen jetzt auf diesen Weg kommen. Dann werden wir leichter atmen, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Wir werden hier zu Hause gute Jobs schaffen, für Millionen Amerikaner und ein gutes Fundament für Wachstum in der Zukunft. Das kann auch Ihr Ziel sein. Eine Aufforderung zur Zusammenarbeit an alle 40 geladenen Regierungschefs, darunter auch die aus China und Russland. Biden weiß, sein Land muss Vertrauen zurückgewinnen nach den Jahren unter Trump. Weltweit liegen die USA beim Ausstoß von Kohlendioxid auf dem 2. Platz nach China und vor Indien. Deutschland folgt auf Platz 7. Biden verspricht, die Treibhausgasemissionen um mindestens die Hälfte zu reduzieren bis 2030, unter anderem durch Windenergie und intensive Förderung von Elektroautos. Bundeskanzlerin Merkel pocht auf Solidarität mit den Entwicklungsländern.
Wir stehen vor einer globalen Herkulesaufgabe. Es geht ja um nicht mehr und nicht weniger als die Transformation unserer ganzen Lebens- und Wirtschaftsweise.
Vor allem die Industrieländer, so ihr Appell, müssten mehr tun. US-Präsident Biden muss nun beweisen, dass er seine Klimaziele zuallererst im eigenen Land durchsetzen kann, gegen den Widerstand der Republikaner. Das könnte dann wirklich eine Signalwirkung haben, damit auch andere Länder sich an ihre Zusagen im Kampf gegen die Erderwärmung gebunden fühlen.
Russland hat angekündigt, mehrere Militäreinheiten an der Grenze zur Ukraine und auf der Krim-Halbinsel abzuziehen. Die Ziele der Militärmanöver seien erreicht, sagte Verteidigungsminister Shoigu bei einem Truppenbesuch auf der Krim. Der Abzug der Soldaten soll morgen beginnen und bis Anfang Mai abgeschlossen sein. Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine hatten sich zuletzt verschärft. Der ukrainische Präsident Selenskyj begrüßte die Ankündigung. Etwa ein Jahr nach Beginn des Aufnahmeprogramms für Flüchtlinge aus Lagern in Griechenland ist heute der vorerst letzte Flieger in Hannover gelandet. An Bord waren 103 Migranten. 12 Bundesländer werden sich um ihre Unterbringung kümmern. Insgesamt hat Deutschland rund 2.800 Menschen aus den überfüllten Lagern der griechischen Inseln Lesbos, Samos und Chios aufgenommen. Da dort noch immer Tausende ausharren, sehen Hilfsorganisationen das Ende der Aktion kritisch. Vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal hat Bundesfinanzminister Scholz jegliche Mitschuld von sich gewiesen. Seinem Ministerium untersteht die Finanzaufsicht BaFin, die den Milliardenbetrug des Finanzdienstleisters jahrelang nicht bemerkt hatte. Bei seiner Befragung erklärte Scholz, die staatlichen Kontrollsysteme seien dafür nicht gerüstet gewesen. Der Untersuchungsausschuss geht davon aus, dass durch die Wirecard-Insolvenz ein Schaden von mehr als 20 Milliarden Euro entstanden ist.
Der SPD-Kanzlerkandidat muss in den Zeugenstand. Finanzminister Scholz stellt sich dem Wirecard-Untersuchungsausschuss. Seine Strategie: Vorwärtsverteidigung. Die Finanzkontrolle sei nicht gut gerüstet gewesen, aber aus dem Milliardenbetrug habe man gelernt.
Deshalb haben wir sehr früh dafür gesorgt, dass alles ermittelt wird, aber auch, dass die notwendigen gesetzgeberischen und organisatorischen Schritte eingeleitet werden, damit Deutschland die beste Finanzaufsicht der Welt bekommt.
Union und Opposition wollen aufarbeiten und verweisen darauf, dass die Kontrolle versagt habe, etwa bei der Finanzaufsicht BaFin, die Scholz untersteht.
Damit trägt auch Olaf Scholz und das Bundesfinanzministerium die politische Verantwortung für diesen Wirecard-Skandal.
Scholz räumt ein, es sei fragwürdig, dass die BaFin Anlegern zeitweise Spekulationen auf fallende Kurse von Wirecard verboten hatte. Das nährte die Annahme, bei dem Skandalkonzern sei trotz kritischer Medienberichte alles in Ordnung. Unangenehm für Scholz, der Ausschuss rügt ihn, weil er relevante E-Mails von seinen privaten Accounts vorenthalten habe. Er erklärt, er habe Zeitungsartikel weitergeleitet. Auf die zentrale Frage, ob er persönlich Verantwortung dafür trage, dass der Wirecard-Betrug so spät auffiel, sagt Scholz nein.
Wenn nicht mehr der zuständige Finanzminister sich dafür verantwortlich fühlt, was am Finanzplatz Deutschland passiert, dann frage ich mich, wer übernimmt eigentlich Verantwortung?
Wieder einmal zeige sich der Teflon-Scholz, der alles an sich abprallen lasse, so der Vorwurf der Union. Ein Schlag ins Gesicht auch der geprellten Anleger. Bislang vergeblich versuchen Union und Opposition, dem SPD-Minister eine persönliche Verantwortung für den Wirecard-Skandal nachzuweisen. Doch ein Kontrollversagen unter seiner Führung kann Olaf Scholz nicht von der Hand weisen. Und das könnte am Image des Kanzlerkandidaten kratzen.
Bürgerinnen und Bürger sollen künftig ein Recht auf schnelles Internet haben. Das sieht das neue Telekommunikationsgesetz vor, dem der Bundestag heute zugestimmt hat. Demnach sollen Internetnutzer ab Mitte 2022 Anspruch auf eine Mindestgeschwindigkeit bei Downloads und Uploads erhalten. Die genaue Grenze muss aber noch festgelegt werden. Vertreter der Opposition kritisierten das Gesetz als unzureichend.
Hier im hessischen Butzbach-Wiesenthal warten Sie nicht auf das Telekommunikationsmodernisierungsgesetz. Ein Wort fast so lang wie der Graben fürs Glasfaserkabel. Damit wollen Sie hier die Voraussetzungen für schnelles Internet schaffen, auch um kein weißer Fleck mehr im Breitbandatlas zu sein. Dort sieht man, je dunkler die Farbe, desto höher die Internetgeschwindigkeit. Weiß bedeutet langsames Netz. Union und SPD wollen ein Recht auf schnelles Internet umsetzen.
Wir verglasfasern das Land, wir verglasfasern die Infrastruktur bis in die Wohnung.
Leider bringt aber auch dieser Gesetzentwurf nur einen Rechtsanspruch auf lahmes Internet.
Die Linksfraktion spricht sich für 100 Megabit pro Sekunde als Download-Minimum überall in Deutschland aus, statt wie im Gesetz vorgesehen 30 Megabit pro Sekunde. Die FDP vermisst in dem Gesetz Anreize für die Privatwirtschaft, in den Breitbandausbau zu investieren.
Das ist wiederum eine Verschiebung, ich habe es am Anfang gesagt, weg von der Privatwirtschaft hin zur Staatswirtschaft. Und deswegen können wir insgesamt Ihrem Antrag und Ihrem Gesetz leider nicht folgen.
Hören Sie endlich auf mit der Leier der Marktwirtschaft bei Telekommunikation auf dem Lande. Ich kann es ehrlich nicht mehr hören.
Rund 12 Millionen Haushalte zahlen in Deutschland TV-Kabelkosten über die Nebenkostenabrechnung. Ab Juli 2024 dürfen Vermieter das nicht mehr. Und auch das ändert sich. Die Kosten für die Bereitstellung eines Glasfaserkabelanschlusses dürfen maximal 5 Euro pro Monat betragen. Bei einem Erstvertrag muss ein Angebot über eine Laufzeit von 12 Monaten gemacht werden, der danach monatlich kündbar ist. Und es soll pauschale Entschädigungen bei Internetstörungen geben. Für die endgültige Verabschiedung des Gesetzes muss noch der Bundesrat zustimmen, vermutlich vor der Sommerpause.
Wer legt fest, wie schnell das Internet mindestens sein muss? Dazu haben wir einen Hintergrundbericht auf tagesschau.de.
Erneute Premiere für US-Raumfahrtbehörde NASA. Nach dem ersten erfolgreichen Hubschrauberflug auf einem fremden Planeten hat der Rover Perseverance nun Sauerstoff aus der Marsatmosphäre gewonnen. Es könnte ein Meilenstein für menschliche Missionen zum roten Planeten werden. Mit einem wissenschaftlichen Gerät namens MOXIE habe der Roboter insgesamt 5 Gramm Sauerstoff extrahieren können, so die NASA. Das lasse einen Astronauten etwa 10 Minuten lang atmen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 23. April.
In der kühlen Meeresluft bleibt das Wetter im Norden und Osten Deutschlands durchwachsen. In der Südwesthälfte scheint dank Hochdruckeinfluss dagegen oft die Sonne und heute Nacht funkeln dort die Sterne, die sich den Himmel im übrigen Land mit Wolken teilen müssen. Im Osten gibt's einzelne Regen, Schneeregen oder Graupelschauer. Morgen in der Südwesthälfte sonnig, im Norden und Osten teils Sonne, teils dichtere Wolken, die im äußersten Osten und Nordosten ein paar Schauer bringen. Im Norden heute Nacht 6 bis 3 Grad, sonst vielerorts leichter Frost. Im Erzgebirge morgen nur kühle 7, im Südwesten dagegen nahe 20 Grad. Auch am Samstag im Norden und Osten zum Teil dichtere Wolken, aber nur wenige Schauer. Sonst scheint verbreitet die Sonne, die am Sonntag auch Richtung Nordosten häufiger zum Zuge kommt. Am Montag ist es meist noch freundlich und recht warm.
Um 22.15 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen für Sie. Immer mehr Corona-Patienten, eine Intensivstation kurz vor der Überlastung. Und Windkraft statt Öl. Texaner setzen auf erneuerbare Energien. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.